Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Die Handballsaison der Männer ist jetzt zu Ende, zumindest die Bundesliga-Saison. Champions League steht ja noch an in dieser Woche. Da wollen wir natürlich darauf schauen, was in diesen letzten Spieltagen passiert ist. Zwei hatten wir noch in der vergangenen Woche und das gab nochmal einiges, worüber man reden muss, worüber man sprechen muss. Und das meine ich natürlich nicht alleine. Mein Name ist Sebastian Mühlhoff. Ich habe heute wieder den lieben Kollegen Robin Bulitz an meiner Seite. Hallo Robin.
Hallo Sebastian. Ja, schön dabei zu sein zu diesem, ja, vorletzten Tanz, nenne ich mal. Wir schließen die Handballsaison in der Bundesliga zumindest mal ab und freuen uns natürlich riesig auf das zuvorstehende Final Four der Herren und blicken natürlich aber auch aufs Final Four der Damen zurück, was uns ja auch freudig hinterlassen hat, würde ich mal behaupten.
Auf jeden Fall, das wollen wir natürlich nicht außer Acht lassen, wenn wir gleich nachher mit Sicherheit noch drauf schauen. Robin, lass uns mit der Bundesliga der Männer anfangen und der wichtigsten Frage, wer ist Meister? Wir können es sagen, der SC Magdeburg, ihr werdet es wahrscheinlich schon längst erfahren haben. Wenn wir uns anschauen, am Ende der verdiente Meister, haben beide Partien hinten raus nochmal gewinnen können. Natürlich klaren Sieg, wirklich in einem entscheidenden Kopf-zu-Kopf-Gegen-Duell am Donnerstag. Also das war wirklich sehr eindrucksvoll mit 34 zu 21 gewonnen, während die Berliner daheim gegen den Bergischen AC verloren haben. Und da war es sowieso entschieden und dann gab es noch die große Sause. Das war zwar nochmal ein harter Stück Arbeit gegen Wetzlar, aber aber wenn man sich die beiden Partien anschaut, man hat einfach gesehen, warum der SC Magdeburg einfach in diesem Jahr verdient deutscher Meister geworden ist.
Absolut. Ganz klar die beste Crunch-Time-Mannschaft der Bundesliga. Ich würde noch einen Schritt weiter gehen und spätestens nächstes Wochenende, beziehungsweise nächste Woche, wenn wir uns wieder sprechen, wissen wir es vielleicht sogar die beste Crunch-Time-Mannschaft der Welt. Weil sie in der heißen Phase, wo es um alles ging, da waren. Sie haben dieses DAB-Pokal-Final vorweggesteckt, nachdem sie es gewonnen haben und dann auch in der Bundesliga das entscheidende Spiel eben gegen die Füchse Berlin vor einigen Wochen gewonnen und waren jetzt auf der Zielgeraden auch voll fokussiert, voll da, wo den Füchsen eben ein bisschen die Puste ausgegangen ist und sind absolut verdient Meister geworden. 6 Minuspunkte sprechen für sich. Bei gerade einmal 2 Niederlagen ist das ein mehr als verdienter Titel und Hut ab vor dem, was Bennett Wiegert da in den letzten Jahren zusammengeschustert hat und was da für eine Truppe auf dem Platz steht, die so Bock hat und ja, einfach großartigen Handball spielt. Also vollkommen verdient in meinen Augen.
Ja, definitiv, absolut. Da bin ich hundertprozentig bei dir. Da kann man einfach nur den Hut davor ziehen. Also das war auch gerade dieses Spiel gegen Wetzlar, ne, wo du sagst, okay, hey, wenn die jetzt hier verlieren, das ist nicht so schlimm, weißt du, die haben gefeiert nach der Partie am Donnerstag und wenn du da mal nicht 100% bist, ist alles gut, aber sie kämpfen sich dann halt immer da noch durch. Die sind halt immer noch so gierig auf diesen Sieg. Das ist einfach beeindruckend, wenn du eigentlich überlegst, okay, du bist eigentlich schon durch, es geht eigentlich nichts mehr um viel, aber nein, die fighten wirklich bis zum Ende, denn ist jeder Sieg wichtig. Und diese Geilheit auf Sieg, möchtest du sie jetzt mal beschreiben, das ist schon wirklich wahnsinnig. Wenn du musst dir wirklich auch anschauen, die Mannschaft hat ja auch schon viele Titel gewonnen, viele Siege eingefahren, aber locker lassen die nicht. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz große Qualität, die Magdeburger haben. Du hast sie angesprochen, beste Crunch-Mannschaft der Welt. Ja, hat mit Sicherheit auch damit zu tun, dass man einfach immer diese Gier einfach aufrecht behält. Obwohl, wie gesagt, du schon viele Titel gewonnen hast, viele Spiele gewonnen hast, aber da ist dann auch das Spiel gegen Wetzlar, wo es dann um nichts mehr geht eigentlich, trotzdem noch so wichtig, dass du diese Partie unbedingt gewinnen willst.
Ja, also dieses Spiel gegen Wetzlar, da ging es gar nicht mal, glaube ich, irgendwie um diese 2 Punkte, die sie da im Hinterkopf hatten, sondern um das Gefühl, in eigener Halle, vor eigenem Publikum, mit einem Sieg die Schale übergeben zu bekommen, weil ich glaube, das sind nochmal die 10% mehr Ausgelassenheit und Feierei, wenn du dieses Spiel dann natürlich auch gewinnst. So, du feierst natürlich auch, wenn du es nicht gewinnst, so. Aber ich glaube, das Gefühl ist ein kleines bisschen anders einfach. Und deswegen will man natürlich auch so ein Ding dann ziehen. Und was für ein geiles Spiel ist es denn, wenn du deinem Heimpublikum zum Ende der Saison mal 37-34 bietest? Das ist ja ein brutal rasantes Handballspiel einfach. Und da feiern dich die Fans natürlich nochmal eine Nummer mehr, wenn du dann so ein Spiel auch noch irgendwie aufs Parkett zauberst. Und das hat man gesehen. Also diese Ausgelassenheit dann danach war natürlich irgendwie wie losgelöst. Und du hast es angesprochen, sie haben natürlich schon ein paar Titel gewonnen, aber haben natürlich mit Bennett Wiegert genau den richtigen, um den Jungs auch irgendwie klarzumachen, was für eine Durststrecke der SC Magdeburg auch einfach hatte, aber, ne? Also ja. Sie waren natürlich in den 2000ern eine richtig große Handballmannschaft, aber dann gab es auch extrem lange Durststrecken, wo der SCM in den absoluten Niederungen im Mittelfeld der Bundesliga rumgekrebst hat und jahrelang auch international nicht stattgefunden hat. So. Und diese Gier, die ist jetzt wieder da und ja, ich weiß nicht, du siehst es ja irgendwie bei Mannschaften, die regelmäßig europäisch spielen, dass so mehrere Titelkräfte auch freisetzen können für einen Lauf, sage ich mal. Das hat man ja immer mal gesehen, ne? Wir haben das bei den Kielern gesehen, die auch immer in so Wellenbewegungen 3, 4, 5 starke Jahre am Stück haben. Im Fußball sieht man das immer mal, ne? Wir hatten in den 2000ern so den AC Mailand, aktuelles Real Madrid auf dieser Welle im europäischen Geschäft und dann hattest du mal Barcelona auch und ich in dieser Welle schwimmt gerade so ein bisschen der SCM und es ist beeindruckend, sich das anzugucken.
Ja, definitiv. Also es macht ganz, ganz viel Spaß. Ich hoffe, das hört erstmal nicht auf, weil es wirklich einfach ja ein toller Handball einfach ist. Ich glaube, das muss man ganz, ganz klar so sagen. Das macht wirklich ganz, ganz viel Spaß, dort zuzuschauen. Und ja, wie gesagt, diese Gier nach Siegen ist einfach brutal da. Wie gesagt, wenn wir jetzt auf die Füchse schauen, in Anführungsstrichen nur Platz 2 Vizemeister. Aber ich meine, hinten raus und immer sich nochmal gut verabschiedet mit dem Sieg dann auch noch in Eisenach. Und da, ich meine, wir haben schon oft drüber gesprochen, aber ja, die Berliner, denen fehlt dann noch dieser letzte Killerinstinkt, glaube ich, einfach. Das müssen sie noch so ein bisschen lernen. Natürlich, klar, der Kader war auch ein bisschen knapp bemessen, gar nichts vergessen, dass man da auch eine enorm hohe Belastung einfach hatte und nicht so viel durchrotieren könnte wie jetzt bei dem SC Magdeburg. Aber trotzdem, die Saison war ja auch richtig, richtig gut bei den Berlinern.
Die Saison der Berliner war hervorragend. Am Ende fehlt einfach nur der Titel, würde ich sagen. Sie hatten die Chance in allen 3 Wettbewerben bis kurz vor Ende. Im DFB-Pokalfinale knapp gescheitert, im Final Four um die European League knapp gescheitert und in der Bundesliga knapp gescheitert. Ich denke, dass die Bundesliga den Berlinern, ja, sag ich mal, am meisten wehtut, weil sie diesen Titel, ja, ich weiß nicht, unbedingt haben wollen. Das ist so langsam so ein bisschen eine Sehnsucht. Ne? Erinnerst du dich noch an diesen Streak der Rhein-Neckar-Löwen? Als ja. Die Rhein-Neckar-Löwen so wirklich richtig, richtig gepiekt haben und das jahrelang nicht geklappt hat mit der Meisterschaft. Und ich glaube, dass wir gerade bei den Füchsen den gleichen Run und den gleichen Stretch erleben. Und es wird klappen, glaube ich einfach. Also ich glaube, es wird einfach klappen. Und wir werden in den nächsten 3 bis 4 Jahren eine Meisterschaft, 2 bis 3 Jahren würde ich fast schon sagen, eine Meisterschaft der Füchse sehen. Weil die Arbeit, die die Füchse leisten, dieses Gespann um Stefan Kretschmer, Bob Hanning, die Mannschaftszusammenstellung setzen auf die Jugend, das wird aufgehen, das wird klappen und wenn der Fokus dann voll und ganz auf der Bundesliga liegt, dann wird dieser Titel kommen und es ist ihnen absolut zu gönnen einfach.
Ja, ich bin ja jetzt auch sehr gespannt, wie es dann noch dann nächste Saison Max Benecke dort zeigen wird, der dann hinter Matthias Gitzel spielen wird, damit sie dann auch nochmal Schub machen wird, ist ja jetzt auch Torschützenkönig geworden in der zweiten Liga mit einer brutalen Anzahl an Toren. Also es war schon wirklich sehr, sehr eindrucksvoll, wie er dieses Jahr dort gespielt hat in Potsdam und ja, wie gesagt, jetzt dann auch dann ein vollwertiges Mitglied im Kader sein wird bei den Füchsen in der kommenden Saison. Also da bin ich sehr, sehr gespannt darauf. Ich meine, der wird wahrscheinlich nicht ganz so viele Tore wieder werfen, wie die 291, die er diesmal geworfen hat, aber ich denke trotzdem wird er mit Sicherheit schon auch eine Entlastung einfach auch sein für Matthias Gitzel, den man auch schon anmerkt. Der macht das gut, der macht das auch viel, aber natürlich auch da diese enorm hohe Pensum, was er fahren musste, eben nicht so wie Lasse Andersson, aber auch wie in der Nils Lichtlein, das ist natürlich auch, geht irgendwann an die Nerven, das zerrt an einem und ja, deswegen ist es, glaube ich, verständlich, dass man da auch dann guckt, dass man da einfach jemanden findet. Ich bin mal gespannt, wie dann Fabi Wiede und Paul Drucks mit einer kompletten Vorbereitung auch dann vielleicht mal wieder eine Entlastung sein können, denn das muss man auch sagen, die letzten Wochen, das war doch nicht die Qualität, die wir von ihnen normalerweise so gewohnt sind und ja, deswegen schauen wir mal, wie es viel Wix weiterliegen wird, aber wie gesagt, das ist, glaube ich, da bin ich bei dir, so eine Phase jetzt für die Berliner, wo es jetzt wirklich mal mit diesem Meistertitel klappen muss. Sie hatten ja schon die European League und das ist auch für sie ganz wichtig mit Sicherheit gewesen, aber jetzt halt wirklich nochmal diesen nächsten Schritt in der Konstanz zu schaffen, nochmal dieses kleine bisschen besser zu werden, um dann wirklich ganz, ganz oben anzugreifen und ja, wir werden es dann mit Sicherheit dann natürlich auch genauestens beobachten, wie es dann klappen wird, ob man da vielleicht sogar noch jemanden nachbessert. Das wird man mal vielleicht beobachten, was da dort in den kommenden Wochen und Monaten dann bei den Füchsen abgeht, weil wie gesagt, das ist auf jeden Fall ein spannendes Projekt mit deutschen Spielern mit dabei, was ja auch ein sehr, sehr positives Ding ist, weil wenn wir uns sonst natürlich die Top-Teams angucken, Robin, da sind sie ja nur sehr, sehr vereinzelt zu sehen und hier haben wir es ja wirklich so, dass sie bewusst eingesetzt werden, bewusst in diese Rolle reinkommen, dass sie Verantwortung übernehmen sollen, was ja auch für die Nationalmannschaft perspektivisch ein großer Schritt ist.
Ja, absolut. Also wie gesagt, das ist großartig, dass es so passiert bei den Füchsen und ich freue mich einfach, das so zu sehen. Ich freue mich auch, den VfL Potsdam in der Bundesliga zu sehen, kommende Saison und dort zu beobachten, wie dieses Projekt, ja, also es war ja so eine Art, angedacht, so eine Art FC Deutschland daraus zu machen für junge Nachwuchsspieler und wenn das natürlich irgendwie auch aufgeht, dann bin ich da auch total gespannt drauf und dann aber auch eben, du hattest Max Benecke schon angesprochen, ich denke, dass er von Anfang an eine Unterstützung und Entlastung und guter zweiter Mann in Ergänzung zu Matthias Gitzel sein kann und das vielleicht den Füchsen auch nochmal diesen Schub gibt, weil wenn Matthias Gitzel dann gerade auch im letzten Saisondrittel bei 100% stehen kann und auch mal seine Auszeiten ein bisschen bekommt und dann eben mit diesen 100% agieren kann, über 40 Minuten oder sei es dann nur, weiß ich nicht, 30, 40 Minuten, ich glaube, dann ist das nochmal wesentlich mehr wert, als es vielleicht jetzt der Fall war, wo er sich wirklich aufreiben musste. Und was man hinten raus am Ende dann auch einfach gesehen hat, seine Quote hat ja dann doch irgendwann einfach ein bisschen nachgelassen und ich glaube, dass da eine gute Ergänzung mit Max Benecke erfolgt. Ich freue mich einfach wahnsinnig drauf, das weiter zu beobachten, wie diese Integration der jungen Spieler in der Bundesliga voranschreitet.
Ja, bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf, wie das funktionieren wird, wie sie die nächsten Schritte machen werden. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier eine Pause, Robin, kommen gleich zurück und schauen natürlich noch auf die anderen Entscheidungen, den letzten europäischen Teilnehmer aus der Bundesliga und natürlich auch den Blick unten in den Tabellenkeller, aber dazu vielleicht mehr hier bei Anfang Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Tatort Sport.
Ein Schachpräsident, der behauptet, von Aliens entführt worden zu sein. Na, wenn das kein Fall für Tatort Sport ist, dann weiß ich auch nicht. Was also steckt wirklich hinter dieser unheimlichen Begegnung der dritten Art von Kirsan Iljumtschinov? Die dunkle Wahrheit, die enthüllen wir in der neuen Ausgabe von Tatort Sport.
Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
Ja, dann sind wir zurück und wollen natürlich auch die anderen Ergebnisse und noch auf die anderen Platzierungen auf jeden Fall schauen. Platz 3 ist an die SG Flensburg-Handewitt gegangen, natürlich auch dadurch bedingt, dass sie hinten raus nochmal einen klaren 40-30 Sieg in den BHC eingefahren haben, worauf wir natürlich dann später nochmal eingehen wollen. Kiel kann sich gerade so mit dem 23-23 dann noch diesen vierten Platz sichern. Da war ja auch nochmal ein bisschen, ja, in Bedulde geraten durchaus, aber mit den letzten zwei Spielen war das schon auch spannend, vor allem, was gerade dieses Spiel gegen Melsung war, Robin, das war ja ein absolutes Torhüter-Duell, also was da Simic wieder abgerissen hat, brutal, also das muss ich sagen, der hat wirklich dieses Jahr fast konstant auf einem unglaublichen Level performt.
Voll und ganz bin ich voll bei dir, Simic, kommen wir gleich, glaube ich, auch noch zu so ein bisschen, wenn wir vielleicht mal uns die Top 7, sage ich mal, dieser Saison angucken, gehört er für mich eigentlich ins Tor. Und Wahnsinnsvorstellungen die ganze Saison über. Morawski, ja, in ein paar Spielen eine Rolle gespielt, aber Simic irre. Und dieses Spiel zum Abschluss, jetzt Melsungen gegen Kiel, komplett verrückt, ne? Also das kannst du dir ja nicht ausdenken. Also in der ersten Halbzeit wirft Kiel gerade mal 11 Tore, aber in der zweiten Halbzeit werfen die Melsunger, jetzt halte ich fest, 7.
Ja.
7. Was ist denn das bitte für eine Abwehr und für ein Torhüterspiel auf Seiten von Kiel auch? Also, das war nochmal so ein komplett absurdes Handballspiel einfach, dass man von den beiden ja auch irgendwie nicht unbedingt so erwartet. Ja, war wild. Also, und für Kiel, also die Bundesliga-Saison, ganz ehrlich, kannst du mir nicht erzählen, dass sie die nicht komplett ad acta gelegt haben und abgehakt haben und da voller Fokus und das schon seit mehreren Wochen auf dem kommenden Wochenende in Köln beim Final Four liegt.
Ja, das glaube ich definitiv auch. Ich bin mal gespannt, wir werden es ja genau beobachten, wie sie sich dort schlagen werden und ja, was da noch gehen kann. Wie gesagt, Underdog sind sie, aber wir haben ja gesehen, wenn wir gleich drauf schauen, Underdog-Rolle ist ja nicht prinzipiell etwas Schlechtes. Robin, lass uns dann auf Platz 6 zu sprechen kommen, der an den VfL Gummersbach geht. Haben zum Abschluss mal gewinnen können, sogar 2 Siege eingefahren. Erst in Flensburg gewonnen, was du auch erstmal schaffen musst. Und hinten aus nochmal ein knappes 33-32 gegen Frischhoff Goppingen. Damit geht's wieder zurück nach Europa. Hut ab vor einer wirklich starken Saison, muss man einfach sagen. Natürlich, da waren auch Schwankungen mit dabei, aber sie haben sich da wirklich nochmal im Schlussspurt zusammengerissen und sie diesen 6. Platz mehr als verdient.
Ja, was eine irre Story, oder? Der Altmeister, ja. Die Unabsteigbaren damals vor 4 Saisons runtergegangen. Vor 4 oder 5 Saisons runtergegangen, erstmalig. Und dann ganz solide neu aufgebaut, Strukturen neu gelegt, nichts überstürzt, und zurückgekommen und einfach ab dem Moment, wo sie zurück in der Bundesliga waren, wirklich erfrischenden, entspannenden, emotionalen, mitreißenden Handball gespielt. Hoch, also was Gummersbach diese Saison für Spieler abgeliefert hat, mit teilweise wie viele Spiele über 35 Tore, also absolute Goalscoring-Maschinen einfach. Das hat mich schon wirklich begeistert, muss ich sagen. Spricht auch für sich, ne? 1060 Tore, das ist schon eine Ansage. Also da sind sie ganz nah am THW Kiel mit dran und auch bei den ganz oben bei den Mannschaften einfach mit dabei. Und vollkommen verdient dann diesen 6. Platz geholt und sich durchgesetzt gegen halt Teams wie Hannover, Burgdorf, Leipzig, die ja immer wieder dieses Europa-Ziel ausrufen. Hannover hat es natürlich letzte Saison geschafft.
Genau,
Leipzig einfach nicht. So, die Rhein-Neckar-Löwen sind natürlich diese Saison krachend gescheitert. Aber Gummersbach, beeindruckende Leistung gezeigt die ganze Saison über. Und für mich so ausschlaggebend, wenn du mich fragen musst, was war so das fehlende Puzzleteil, das die Gummersbacher jetzt ins internationale Geschäft geführt hat, muss ich sagen, Königstransfer, ganz klar in meinen Augen, Milos Vujovic von den Füchsen Berlin, der hat auch großartig genetzt. Ich glaube, der ist auch unter den Top 10 der Torschützen in dieser Saison, meine ich. Und das waren großartige Verpflichtungen und wir werden natürlich jetzt gespannt, sag ich mal, auf die nächste Saison gucken, wie sich Gummersbach schlagen wird. Und ich freue mich natürlich, dass Gummersbach Kenny Mahé das Geschenk gemacht hat, international zu spielen, sobald er jetzt kommt.
Ja, definitiv. Also ich habe gerade mal eben geschaut, es war Platz 15. Vujovic spielt mit 160 Toren, aber natürlich die Quote 75%. Das ist schon richtig, richtig gut. Also da ist ja bei den Leuten, die da auch über ihm stehen, gibt es nur einen, der noch besser ist und der heißt Hans Lindberg. Und wir kennen ja Hans Lindberg, das ist wirklich nie Tormaschine schlechthin. Also von daher wirklich eine überragende Quote, tolle Saison gespielt. Und wie gesagt, jetzt wird mit Sicherheit immer spannend zu beobachten sein. Ich denke auch, dass die Gummersbacher da echt gut sind. Und man muss mal gucken, wie sie dann noch mit dieser Doppelbelastung umgehen. Denn ich fand es ganz spannend, nach dem Rhein-Neckar-Löwen-Spiel in Leipzig hat das auch Juri Knorr gesagt, dass vielleicht diese Doppelbelastung etwas ist oder diese Mehrbelastung, wo man sich erstmal dran gewöhnen muss, was natürlich etwas komplett Neues ist. Das ist ja auch bei einigen Spielen natürlich auch jetzt der Fall, die dann jetzt noch mehr spielen müssen. Da musst du dann natürlich auch gerade vom Kopf her halt dann möglichst gucken, dass du frisch bleibst, musst gute Regeneration machen und so. Also es wird mit Sicherheit eine Herausforderung. Ich bin da sehr gespannt, wie sie damit umgehen, denn du hast es auch angesprochen, Hannover Burgdorf ist nah dran, die werden mit Sicherheit auch nicht darum eben so da weggehen. Also es wird mit Sicherheit ja spannend zu beobachten sein, wie dieser Kampf einfach weitergeht um Platz 6, weil da gibt es enorm viele Teams, die da gerne halt hinwollen. Die Rhein-Neckar-Löwen mit Sicherheit auch jetzt nach diesem enttäuschenden 12. Platz, wo sie ja sogar noch hinter Stuttgart zurückgefallen sind, was ich mit Sicherheit auch nicht erwartet haben vor der Saison. Aber ja, das war eine tolle Saison, sie haben es wirklich absolut verdient. Hinten raus nochmal Daniel Rippen mit einer tollen Leistung, 14 Paraden, 35% Quote, weil auch sein letztes Spiel ja in Gummersbach, bevor er jetzt ja auch den Verein verlässt, und nach Bietigheim geht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder zumindest gehen soll. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es schon fix ist, aber ich meine auf jeden Fall, was gelesen zu haben. Also von daher wird man da sich auf der Torhüterposition noch ein bisschen verstärken. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so das Thema, wo man dann arbeiten möchte. Ich finde Betram Ubling einen guten Torhüter. Vielleicht kommt auch Kuzmanovic schon in diesem Sommer. Das wird man mal beobachten. Ich glaube, das Duo wäre dann, glaube ich, schon nochmal ein Upgrade gegenüber Ivanisevic und Rebmann, weil die sich doch schon beide schwer getan haben in der abgelaufenen Saison. Aber du hast es auch trotzdem geschafft, dir hinzukommen. Also von daher, Chapeau VfL. Wir freuen uns, euch in Europa wiederzusehen. Dann schauen wir mal, was ihr dort leisten könnt, wie ihr die deutsche Bundesliga dort vertreten könnt. Robin, lass uns den Blick nach unten werfen in den Tabellenkeller. Das war ja schon nochmal durchaus dramatisch. Nach dem Spiel, nach dem Sieg vom BHC trennte Erlangen und der BHC nur noch 2 Punkte. Ich war ja am Mittwoch in Erlangen und da hatte man so das Gefühl, okay, hey, wir haben jetzt gewonnen gegen Stuttgart, da dürfte ja eigentlich nichts mehr anbrennen. Ja, und dann kommt genau das, was du nicht mitrechnest, dass der BHC gewinnt bei den Berlinern. Aber da muss man einfach sagen, was dann natürlich die Flensburg gemacht haben, dann hinten raus beim BHC, das war schon brutal. 24 Tore in der zweiten Halbzeit. Also die hatten nochmal richtig, richtig Lust auf Tore werfen.
Ja, die Flensburger wollten sich nicht vorwerfen lassen, wie nee. Vielleicht die Berliner, dass sie da unten im Abstiegskampf irgendwie jetzt nicht mehr die Motivation haben, sondern haben gesagt, wir hauen nochmal voll rein. Und ich glaube, da wollte jemand bei diesem Spiel sich mal kurz für Europa mit dem VfL Gummersbach anmelden, denn der werte Herr Einarsson, Taito Einarsson, der von der SG Flensburg mit nach Gummersbach wechseln wird, hat einfach mal das beste Saisonspiel mit weitem Abstand sich für den letzten Spieltag aufbewahrt und großartig gespielt mit 9 von 900%, 3 Assists, also sorry, krasser Man of the Match, also das habe ich von ihm diese Saison überhaupt nicht gesehen. Wir haben ihn das ein ums andere Mal hier kritisiert, weil es einfach nicht gereicht hat, aber mit der Performance braucht er sich in Gummersbach nicht zu verstecken.
Ja, und ich finde auch, darum geht es auch bei ihm. Also wie gesagt, weil er hat gute Ansätze, er muss halt wirklich einfach konstant zeigen, weil er hat ein gutes 1-gegen-1, aber er muss halt wirklich beim Torabschluss konsequenter sein, genauer gucken, wie es der Torhüter macht, besser einfach die Chancen nutzen, die sich ihm bieten. Und dann kann er wirklich dann auch für den VfL da eine hilfreiche Stütze sein. Du hast natürlich auch nochmal Kevin Möller, der mit 18 Paraden und 4 gehaltenen 7 Metern halt auch nochmal richtig Bock hatte, richtig zu spielen. Das ist am Ende trotzdem 30 Tore kassiert, spricht dafür, glaube ich, dass das Spiel einfach keine Defensiven hatten. Die hatten irgendwie keinen Bock an diesem Tag, so hatte ich zumindest den Eindruck. Ich weiß nicht, wie deiner war, aber das war wild, wirklich wild.
Ja, definitiv war wild. Was ich halt nicht ganz verstehen kann, ist dann beim BHC, die Frage ist natürlich, hat der BHC gegen die Füchse so viele Körner gelassen, dass es gerade in der zweiten Halbzeit nicht mehr gereicht hat? Weil das Spiel haben die Löwen ja relativ ausgeglichen gestaltet bis zur Halbzeit. Sie sind mit einem 2-Tore-Rückstand 14-16 in die Halbzeit gegangen. Und da hatten, glaube ich, einige in der Halle schon noch so ein bisschen die Hoffnung, ne? Weil da hat man gehofft, vielleicht geht noch was so, aber ja gut, dann hat man vielleicht auch irgendwie von außen so ein bisschen mitbekommen, wie natürlich das Ergebnis sich darauf auswirkt, sage ich mal. Und Erlangen hat dann ja auch nicht so hoch verloren, sodass dann das Torverhältnis auch irgendwie keine Rolle mehr gespielt hätte, glaube ich.
Ja, vermutlich. Also da hast du wahrscheinlich nicht so ganz Unrecht. Ich glaube, dass es schon noch eine Rolle gespielt hat, weil das dürfen wir nicht vergessen, wenn wir das Parallelspiel schauen. Das war ja wirklich so, wo wirklich Erlangen ja auch geführt hatte, lange Zeit, immer mal wieder ein bisschen weggezogen war. Und ich glaube, das ist natürlich auch, wenn du das dann siehst und mitkriegst, etwas, wo du denkst, okay, jetzt shit, jetzt müssen wir, jetzt ist ja so ein bisschen demoralisierend dann einfach. Und ich glaube, dann sind die einfach so ein bisschen in sich zusammengefallen. Aber wenn du am Ende dann das Ergebnis siehst, dann gewinnt halt Hannover Burgdorf trotzdem mit 27-23, weil halt bei den Erlangen ja genau das passiert, was die ganze Saison über passiert ist. Sie spielen wirklich guten Handball und haben da eine Schwächephase, schmeißen das Ding weg und stehen am Ende wieder mit leeren Händen da. Und ich glaube, das hat Nico Büdel nach der Partie gesagt, da müssen wir einfach, es war einfach so ein Spiegelbild der Saison, glaube ich, in dieser Partie. Man hat's, ich weiß nicht, wie dein Eindruck war, aber es war genauso wie jedes Erlangen-Spiel in dieser Saison gefühlt.
Ja, es reicht halt nicht. Also die letzten Saisons, ne, da hatten wir, ich glaube, da haben wir vor 1-2 Monaten haben wir das schon mal drüber gesprochen, als wirklich akut wurde und wir gesehen haben, dass es sich zuspitzt auf diese Mannschaft in so einem Abstiegskampf und haben gesagt, in den letzten Jahren hat es für die HC Erlangen immer gereicht, mit dieser Art von Handball, sage ich mal, einen soliden Mittelfeldplatz zu sichern, aber die Entwicklung in Erlangen ist ein kleines bisschen stehen geblieben und andere Teams um Erlangen herum haben sich, sage ich mal, neu aufgeschaut, haben sich weiterentwickelt so. Und da sehe ich dann natürlich Teams irgendwie wie Lemgo, Hamburg, Stuttgart in dieser Saison, Wetzlar, nachdem sie zwei, drei Krisenjahre hatten, sage ich mal. Gut, Eisenach hat es natürlich stark gemacht, aber Erlangen hat es nicht so angenommen für sich und vielleicht auch die Spielidee nicht hinterfragt und nicht genau analysiert, was ist unser Problem, warum passiert uns das immer wieder? Und ja, ich glaube, dass das jetzt aber vielleicht doch dann irgendwie mal dieser Weckruf war, den vielleicht in Erlangen auch gebraucht hat, um da mal ein bisschen neu aufzubauen, die Spielidee zu hinterfragen. Und vielleicht kann es ja funktionieren mit Johannes Selin. Also ich sehe jetzt gar nicht so unrealistisch, dass er da als Chefcoach weitermacht, wenn er mit seinem Team zusammen eine coole Idee hat, eine vernünftige Idee auch präsentieren kann, sage ich mal, den Verantwortlichen im Verein. Würde ich sagen, warum nicht auf ihn setzen?
Ja, also er selbst hat ja mir gesagt, dass er sich das sowas vorstellen kann, weiterzumachen. Ich glaube, darauf hat er auch Lust. Man hat es ihm wirklich angemerkt, er hat wirklich gelebt, hat alles dafür getan, dass er hinkommt. Nico Bühl hat auch schon gesagt, also das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ich kann mir da vorstellen, dass er weitermachen kann. Jetzt werden wir mal sehen, was da passiert. Da wird mit Sicherheit auch noch über andere Namen diskutiert werden. Raul Alonso ist mit Sicherheit ein Name, über den man reden muss, denn auch seine Kaderplanung ist ja auch dafür verantwortlich gewesen, dass man halt auch so ein bisschen unten reingerutscht ist. Und dann wird man mal schauen, wie es jetzt in den nächsten Wochen noch weitergeht, weil auch klar, natürlich, ich meine, Kaderplanung ist jetzt soweit großteilig durch, aber natürlich trotzdem ist es ja so, du brauchst ja irgendwann einen Trainer, der mit dir die Vorbereitung beginnt, der vielleicht nochmal was machen möchte. Also von daher muss man da ja auch schnell jetzt Entscheidungen treffen, Lösungen fällen und sich einfach mal hinterfragen, okay, was müssen wir tun, um dann wirklich dahin zu kommen, wo wir gerne hinwollen oder wo zumindest alle immer sagen, dass wir hingehören, nämlich in die obere Tabellenhälfte im Kampf um Europa, weil ich muss wirklich sagen, die Halle dafür, dass der Verein unten drinne stand, ey, mit 7.777 Zuschauern, war die Pickepacke voll, die haben wirklich alles gegeben, das muss man wirklich sagen, tolle Atmosphäre, war für mich das allererste Mal ja dort, einzig der Security-Mann, liebe Grüße, kann noch ein bisschen netter sein, also da jetzt hätte ich mir ein bisschen einen entspannteren Ton gewünscht, wenn ich das erste Mal da bin, um mich nicht so anflaumen zu müssen. Aber gut,
hast du wieder versucht, Pyrotechnik mit in die Halle zu bringen, wa?
Nein, überhaupt gar nicht. Weißt du, ich bin unten, ich bin unten bei der Akkreditierung und frage, ja, wie komme ich denn jetzt hier rein? Ja, sie gehen hier die Treppe hoch, normalen Haupteingang. Ist so gut, mache ich das so. So, geh da rein. Komm da hin und sag ja hier, die können ja ihren Rucksack nicht mit reinnehmen. Ich so, ich bin Presse. Ja, dann ist es okay. Kommt da Security-Typ, sie wissen schon, dass sie hier nicht reingehen dürfen. Sie müssen eigentlich woanders rein. Ich so, ja, der Mann unten hat mir gesagt, das soll hier reingehen soll. Ja, also so ganz so, wirklich so ganz unkrümmerlich. Dann frage ich dann noch, ja, wo muss ich denn jetzt hin? Ja, das müssen sie doch wissen. Ich so denke mir, ich beleuchte zum ersten Mal da, ey. Ein bisschen freundlicher oder so. Also,
du bist da immer noch in Deutschland, mein Freund. Ja, da hast du dich an die Regeln zu halten.
Ja, tut mir leid.
Sagen, was die werten Herren Securities zu tun, was sie zu sagen. Ja?
Ja. Nein. Ja, ich weiß. Ich bin schon keiner rüpelig. Ich hab's gemerkt. Nee, aber wie gesagt, also das ist wirklich, das sind jetzt wichtige Entscheidungen, die einfach anstehen. Man hat sich jetzt gerade so retten können. Und was ich halt richtig geil fand, Martin Ziemer war nochmal mit dabei für zwei Angriffe. Mega witzig einfach, dass er nochmal gesagt hat, ich möchte nochmal spielen. Aber natürlich klar, in der Situation, wenn dein Torhüter ausfällt, Clement Verliehen, dann brauchst du halt jemanden, falls sich halt auch Obling verletzt. Wenn der dritte Torhüter nicht da ist, musst du halt schnell eine Lösung finden.
Absolut, absolut. Es ist eine coole Story auf jeden Fall hinten raus nochmal. Und es ist für Erlangen ja gut ausgegangen, dementsprechend kommt die Story natürlich irgendwie noch schöner gefühlt so.
Ja, er hatte mit ihm ja bei Handball World gesprochen, aber er hatte erstmal ein Comeback in der Bundesliga ausgeschlossen, auch wenn er gesagt hat, er hätte ein sehr gutes Warm-up, aber ich glaube, das haben nicht so viele dann wahrscheinlich gesehen. Genau, dann würde ich sagen, Robin, machen wir noch eine Pause und kommen mal zurück, denn es gibt ja noch genug weitere Themen zu besprechen. Über andere Dinge müssen wir auch sprechen, die natürlich nicht nur was mit dem Sport zu tun haben, sondern mit anderen Sachen. Und natürlich wollen wir auch mal so einen Blick auf unsere Mannschaft der Saison werfen, aber dazu gleich mehr hier bei Anruf einmal Handball Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und jetzt sind wir zurück bei Handball und bei Anruf am Handball Talk und wollen natürlich nochmal den Blick jetzt werfen auf das, was abseits des Sportlichen passiert ist, und zwar das Thema Lizenz beim HSV Hamburg. Ihr werdet es ja alle mitbekommen haben, der HSV hat jetzt eine Lizenz bekommen unter der Auflage, dass bis zum Mittwoch, also heute, wo der Podcast rauskommt, nochmal eine Sicherheit hinterlegt wird bei der HBL. Und dann bekommen sie noch entsprechend die Lizenz erteilt. Ich denke, Robin, das Aufatmen bei den Hamburgern war, glaube ich, merklich zu sehen, denn hat nicht unbedingt darauf hingedeutet, dass sie wirklich an diesem Donnerstag doch noch diese Lizenzmöglichkeit bekommen, denn es sah eigentlich eher so nach, ja, tschüss irgendwie so ein bisschen aus, weil sie halt einfach die Bedingungen nicht erfüllt hatten, die ihnen gegeben worden waren.
Ja, mich hat es gewundert, dadurch, dass es sich so lange gezogen hat jetzt im Endeffekt mit dieser Meldung und mit der finalen Entscheidung, hatte ich...
Ja, ich glaube, wir haben fast 7 Stunden, glaube ich, da gesessen, glaube ich.
Ja. Hatte ich auch nicht mehr mit einem positiven Ausgang gerechnet. Aber die Entscheidung wurde jetzt getroffen. Ich glaube nicht, dass es da irgendwelche, was weiß ich nicht, Mauscheleien, was weiß ich nicht, was gab. Ich glaube, dass da absolute Transparenz herrschen muss, offene Bücher. Und wenn das geliefert wird, was gesagt wird und das den Statuten, sage ich mal, der Liga entspricht, dann wird es schon mit rechten Dingen zugehen. Mich persönlich freut es, weil der Handballstandort Hamburg auch einfach ja attraktiv ist in meinen Augen. Und ich finde, wie Hamburg neu aufgebaut hat, finde ich auch nicht verkehrt. Das alles muss natürlich auf Basis transparenter und solider Zahlen passieren. Und die haben sie jetzt nachgewiesen. Und wenn dem nicht so sein sollte, dann ja, haben sie es natürlich, also dann hätten sie es verdient, runterzugehen. Ob der WAC da jetzt immer weiter nachtreten muss und wieder anfechten muss, irgendwann müssen sie es auch mal gut sein lassen, weil der WAC ist halt auch schon verdient abgestiegen. Da brauchen wir ja jetzt auch nicht drüber reden.
Genau, also da kann ich eigentlich gerade mit Blick auf den WAC noch gar nicht so viel, also würde ich gar nicht groß widersprechen wollen, wenn wir natürlich uns auf das Ganze anschauen. Ich meine, klar, da waren unabhängige Schiedsgericht zusammen, wo dann auch noch alle natürlich Leute vom Verein mit dabei gewesen sind, also vom HSV war ja beispielsweise auch Johannes Bitter mit dabei, Niklas Weller mit dabei, die natürlich auch nochmal gesagt haben, okay, ne, es geht ja natürlich auch noch um Personen, das haben wir auch nicht vergessen, ne, bei beiden Teams. Also bei beiden ist ja so ein bisschen Unsicherheit, okay, wie geht's denn jetzt weiter? Weil natürlich die du auch Gedanken machen musst, okay, wenn ich weiterspielen möchte, wo muss ich denn hingehen? Ich muss mir einen neuen Verein suchen, ich muss vielleicht umziehen und so weiter und so fort. Da hängt ja ganz, ganz viel einfach auch dran, natürlich an so einer Entscheidung. Und ich denke auch, dass die sich gerade auch, weil sie ja so lange verhandelt haben, das mit Sicherheit nicht einfach gemacht haben. Wie man das an alles dann nochmal im Nachhinein alles aufarbeitet und dann auch mal wirklich mal in Ruhe mal Revue passieren lässt, ist sicher noch ein anderes Thema. Da muss man auch auf jeden Fall ran. Denn auch das finde ich ja so problematisch, ne? Wenn du überdenkst über Hamburg, was ja wirklich ein toller Handballstandort ist, ein toller Sportstandort, ist auch die Stadt der Handelsleute. Und dann frage ich mich halt immer wieder, warum es immer wieder bei den Hamburger Sportteams zu finanziellen Unregelmäßigkeiten kommt. Das ist ja wirklich abenteuerlich teilweise, denke ich mir. Das war beim HSV Fußball so der Fall. Wir haben es jetzt, glaube ich, auch mit den Towers, die ja auch so ein bisschen, glaube ich, finanzielle Probleme hatten. Wir hatten die Hamburg Freezers, die auch pleite gegangen sind. Also irgendwie, weiß ich auch nicht, irgendwie Hamburg und Finanzen bei Sportteams ist irgendwie so ein rotes Tuch. Ich kann es mir nicht erklären, woran das liegt im Endeffekt, aber da wird es mit Sicherheit dann auch in der Aufarbeitung darum gehen, eben über die Position der einzelnen Leute zu sprechen, die dafür verantwortlich sind. Da wird es mit Sicherheit auch um Geschäftsführer gehen, Sebastian Fricke, denn natürlich auch er kommt aus der ganzen Sache jetzt, glaube ich, auch nicht ganz so gut weg. Und man hört ja auch schon, dass da auch schon ein Machtkampf schwellt zwischen Präsidium und auch Fricke. Also das wird mit Sicherheit ja noch spannend bei der Aufarbeitung werden, weil wie gesagt, so kann das eigentlich nicht weitergehen. Klar, du bist schnell gewachsen, aber trotzdem muss er vernünftig wirtschaften mit dem Verein.
Ja, absolut. Also das steht total außer Frage. Ich hoffe, dass es zu einer Aufarbeitung kommt und man da gegebenenfalls nochmal etwas transparentere Infos bekommt. Und ich würde dem HSV empfehlen, gegebenenfalls keinen altgedienten Fußballtorwart als neuen Geschäftsführer zu verpflichten. Das ist schon mal in die Hose gegangen.
Das stimmt natürlich. Das sollte man in der Tat möglichst vermeiden, sage ich es mal so. Das ist natürlich Sebastian Frecke, das müssen wir mal richtig hinzufügen, der Geschäftsführer vom HSV Hamburg. Aber ja, das ist war halt spannend. Wie gesagt, jetzt müssen wir mal gucken, was es noch weitergeht, denn du hast es schon angesprochen, Robin, der belgische AC hat ja nochmal Einspruch eingereicht, möchte selbst vors Schiedsgericht treten und bemängelt, dass man dem HSV nie hätte eine Lizenz erteilen dürfen, überhaupt für die abgelaufene Saison. Da bin ich sehr gespannt, was da jetzt auch rauskommen wird, weil das kann ja mit Sicherheit auch wieder so eine Mammutgeschichte werden und vor allen Dingen ist ja das Problem auch, dadurch, dass es ja jetzt erst nach der Saison entschieden wird, hängt da ja so viel auch dran, weil die Frage ist dann, okay, was passiert, wenn das wirklich so sein sollte? Gibt es dann 19 Teams? was ist dann noch mit Teams, die dann schon jetzt irgendwie abgestiegen sind? Denn Winhorst zum Beispiel hat gesagt, die ja aus der zweiten Liga absteigen, aber im Falle des Lizenzentzugs beim HSV drinnen bleiben würden, die planen ja gar nicht mehr für die zweite Liga. Also das ist ja verrückt, was da ja noch alles dranhängt. Und das ist schon ja alles andere als ein als eine schöne Sache für die Liga, für den Sport, denn das ist natürlich auch nach außen kein gutes Bild, was dort der Sport abgibt. Auch wenn natürlich Klarheit geschaffen werden müsste, ne? Davon ganz abgesehen.
Ja, absolut. Also für den Sport ist es natürlich irgendwie ein Bärendienst, wenn da jetzt irgendwie noch ewig und drei Tage rumgestritten wird, dadurch wieder irgendwelche Ligen durcheinander gewürfelt werden und die Teams nicht vernünftig planen können. Das wirft echt ja einfach ein sehr schlechtes Bild, sage ich mal, auf die Liga, die sich in den letzten Jahren meiner Meinung nach eigentlich immer besser und besser präsentiert hat. Und jetzt wieder sowas würde die Arbeit der letzten Jahre, sage ich mal, so ein bisschen zurückwerfen. Dementsprechend hoffe ich, dass da einfach alles sauber ausgeht und ja, der BHC jetzt die Lizenz, die zu dieser Saison erteilt wurde, in Frage zu stellen, weiß ich nicht, das ist auch ein bisschen albern dann irgendwie. Die ist erteilt, die wurde geprüft, so, dann meldet euch vorher, ganz ehrlich, und jetzt nicht im Nachhinein, weil ihr sportlich abgestiegen seid.
Ja, definitiv. Also da kann ich gar nicht mehr so viel hinzufügen. Ich glaube, da ist alles gesagt. Da werden wir dann noch entsprechend die Fachleute darüber sprechen lassen, die dann auch formal, juristisch dann auch da wirklich bestens sich mit beschäftigen. Ist auch die Sache, die auch dann demnächst anstehen wird, ist die Entscheidung um Nicola Portner. Auch da soll es kurzfristig eine Entscheidung geben. Auch das werden wir natürlich mal genauestens beobachten. Aber Robin, lass uns jetzt zum Abschluss des Männerteils mit unserer Mannschaft der Saison, zumindest der Bundesliga-Saison, ein bisschen beschäftigen. Wir hatten schon ein bisschen angekündigt, wir wollen mal drauf schauen, okay, wer sind denn so die besten Spieler insgesamt? Du kannst jetzt auch schon den MVP wählen der Bundesliga-Saison, sind auch 7 Spieler. Da war ich überrascht, dass Mikkel Appelgren als Torhüter zur Wahl stand. Also er hat mit Sicherheit gute Leistung gezeigt, aber aufgrund der Situation bei Rhein-Neckar-Löwen hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er da jetzt aufploppt. Aber lass uns mal im Tor anfangen dann auch direkt. Ich meine, du hast ja schon gesagt, Simic ist dein Mann, richtig?
Simic ist mein Mann und genau das war das, was ich damit auch meinen, als ich es kurz erwähnt hatte, ansprechen wollte, nämlich, dass ich habe genau dieses Ranking, was du gerade angesprochen hast von der HBL, das glaube ich entsprechend des HPIs aufgestellt wurde, dieses Messwerts, den die HBL da entwickelt hat, steht Mikkel Appelgren irgendwie im Tor, sehe ich überhaupt nicht, aufgrund der Tatsache einfach schon, dass er gerade mal 23 Spiele gemacht hat. Das ist mir zu wenig, um überhaupt in eine Top 7 für eine ganze Saison reinzukommen. Und deswegen sehe ich persönlich da Simic ganz weit vorne. Ich würde sonst vielleicht auch sagen, okay, Kevin Möller hat mich diese Saison total überzeugt. Geht aber in meinen Augen nicht, auch aufgrund der Tatsache, dass er ja ein viel krasseres Job-Sharing-Gefühl noch macht mit seinem Torhüter-Kollegen in Flensburg.
Ja. Benjamin Buric.
Benjamin Buric, vielen Dank, genau. Ich stand gerade auf dem Schlauch. Und dementsprechend sehe ich ihn da eben auch nicht. Und für mich Simic Torhüter der Saison.
Ja, also würde ich da auch gar nicht groß widersprechen. Natürlich, klar, da gibt es auch andere tolle Torhüter, darf man auch nicht vergessen. Also meine Wahl, auch wenn es die obvious, also wenn es nicht so die obvious one ist, denke ich eigentlich, für mich ist es Mohamed El-Tayar, weil ich finde, den Sprung, den er gemacht hat, von das, was er in Leipzig gezeigt hat, zu dem, was er in Berlin gezeigt hat, das war schon echt stark. Also muss ich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass er am Ende die zweitmeisten Paraden der gesamten Bundesliga-Saison hat, 295, eine Quote von 30%, eine irre Quote, muss ich wirklich sagen, toll gespielt, ja, kann man nur einen Hut dazu vorziehen, was er gemacht hat. Natürlich auch andere Torhüter, Dominik Ebner, Quote von 33%. Auch er hat sich den Startplatz erobert in Leipzig, nachdem er erst Sievers vorweg gewesen ist. Aber für mich, El-Tayar, ist so ein bisschen auch die Entdeckung, glaube ich, auf der Torhüterposition, weil wir uns eigentlich so sicher waren, okay, wie gut ist er wirklich? Aber dieses Jahr, wow, Chapeau, kann ich nur sagen. Chapeau, El-Tayar, wirklich, wirklich tolle Saison gespielt.
Ja. Ja, ist definitiv ein Spieler, den man da hinsetzen kann. Und für mich ganz klar aus einer durchschnittlichen, etwas enttäuschenden Mannschaft, die verdient abgestiegen ist, der Spieler, der absolut heraussticht.
Definitiv, auf jeden Fall. Also das muss man so sagen. Dann lass uns anfangen auf dem Feld, Robin. Links außen, wer ist denn deine Wahl?
Milos Vujovic.
Habe ich mir fast gedacht.
Hat für mich jedes Spiel, das ich von den Gummersbachern gesehen habe, und ich habe dann doch, würde ich sagen, locker 2-3 Handvoll mir angeschaut. Immer überzeugt, immer gutes Tempospiel aufgezogen, gute Quote gehabt. Vielleicht nicht so viel genetzt wie Mortensen, Kaspar Ulrich Mortensen, der eben von der HWL entsprechend dieses HPIs dort hingestellt wurde. Aber für mich Vujovic mit ein Garant für die Europa-Qualifikation der Gummersbacher und für mich der beste Gummersbacher mit der beste Gummersbacher dieser Saison. Deswegen setze ich ihn auf links außen.
Ja, finde ich auf jeden Fall absolut berechtigt. Ich muss sagen, ich finde Emil Jakobsen so stark, auch dieses Jahr wieder für mich einer wirklich, der über diese ganze Saison bei der SG wirklich gute Leistung gezeigt hat. Ich kann mich an kaum ein schlechtes Spiel von ihm erinnern, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich glaube, eins hatte ich. Ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel das war. Aber da hatte ich mir gedacht, okay, so viel Fehlwürfe bin ich von ihm gar nicht gewohnt. Die Quote mit knapp 73% ist zwar nicht ganz die von Vujovic, aber ich finde, Jakobsen kann gut 7 Meter werfen. Er ist unheimlich schnell, wenn er den Ball bekommt. Also das ist schon wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und er macht mir unheimlich viel Spaß beim Zuschauen. Und deswegen ist er meine Wahl auf links außen. Und dann Robin, würde ich sagen, gehen wir dann auch auf die halblinke Position. Und da bin ich jetzt mal gespannt, weil Rückraum finde ich, dass es schon sehr, sehr schwer ist zu entscheiden, wen man dorthin nimmt. Und ich lasse dich mal wieder anfangen. Ich möchte mal gucken, was du nun nimmst.
Ja, also für mich ist die halblinke Position mit die schwerste zu besetzen. Ich fange mal so an. Man könnte fast schon den zweiten Gummersbacher dorthin setzen mit Julian Köster. Aber nicht unbedingt aufgrund seiner Leistung als Halblinker in dieser Saison, sondern aufgrund seiner Leistung als Leader des VfL Gummersbach, als Abwehr-Mitte-Bollwerk und dann nichtsdestotrotz auch noch als zweitbester Torschütze der Gummersbacher. Eine unterirdische Quote mit, glaube ich, gerade mal knapp über 50% hat er. Aber nichtsdestotrotz hat er, glaube ich, ja locker über 100, also 120 Tore oder so, glaube ich, gemacht am Ende. Und
145.
Ja, vielleicht können wir hinten raus noch unseren Mittelblock der Saison bestimmen. Dann würde ich ihn da parken und würde jetzt einen Mann nehmen, der fast genauso eine schlechte, wenn nicht sogar eine noch schlechtere Quote hat. Aber mich hat diese Saison Lasse Andersson komplett abgeholt. Ich finde, der hat eine geile Saison gespielt.
Ja.
Auch dafür, dass er so viel verworfen hat, das ist mir total egal. Der hat sich immer wieder aufgerafft, immer wieder drauf, 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 rein. Hat fast die ganze Saison durchspielen müssen da vorne und hat das richtig geil gemacht und ist ein einfach geiler Typ, meiner Meinung nach. Für mich Lasse Andersson.
Ja, du, da will ich auch gar nicht widersprechen. Ich will ihn auch dahin. Ich will ihn auch in meiner Mannschaft haben. Ich hatte ihn auch in meiner Start-7-Mannschaft und hat wirklich gute Punkte gemacht, muss ich sagen. Da habe ich deswegen mich auch vor Robin noch gekommen, auf Platz 2. Also von daher, ja, wirklich toller Spieler, muss ich sagen. Also wirklich überragende Saison und sehr klar, natürlich die Quote mit 56% ist nicht überragend, aber der hat sich wirklich immer reingeschmissen, ist immer weggegangen, hat immer die Tore gesucht, seine Chance gesucht und das hat er wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und für mich eine Honorable Mention wäre auf jeden Fall auch noch Erik Johansson, finde ich, denn er war für mich wirklich der Leader vom THW Kiel. Ich glaube, das kann man so ganz gut zusammenfassen. Er hat wirklich, ist er weggegangen, hat Verantwortung übernommen, auch wenn es keine einfache Saison gewesen ist, aber für mich ist er jemand, glaube ich, in dem wir nächstes Jahr noch richtig oder im nächsten Jahr noch viel, viel Spaß haben werden, wenn er in Kiel bleibt. Und ich glaube, der macht nächstes Jahr nochmal einen Schritt nach vorne und dann würde es mich nicht wundern, wenn er dann einmal im nächsten Jahr in meinem Kader der Saison steht und weil das ist wirklich, der hat so tolle Anlagen, ist ein guter Werfer, tolle auch Assists, auch 104 Tore vorbereitet. Also der ist wirklich, das macht ganz, ganz viel Spaß, ihm zuzuschauen. Und ja, jetzt kommen wir auf die Mittelposition und das finde ich auch.
Ganz kurz noch, ja, auf Erik Johansson eingehend, da mag ich ja die NBA. Die NBA hat ja irgendwie so für jede Art von Spieler irgendwie eine Auszeichnung. Und daher, die NBA hat auch den MIP, den Most Improved Player, ja, einer Saison. Und da sehe ich Erik Johansson.
Auf jeden Fall.
Der hat in dieser Situation, in der der THW Kiel in dieser Saison war, so wachsen können, so viel Verantwortung, und das hat er so gut gemacht. Also der hat sich für mich in meinen Augen so gut weiterentwickelt, und ich hoffe, dass er das krönen kann mit einem geilen Final Four am Wochenende in der Champions League. Und ja, also das einfach nur noch zu Erik Johansson vielleicht, aber dann auf die Mitte, und jetzt darfst du aber mal anfangen.
Das war klar. Ja, ich tue mich unfassbar schwer, aber ich komme, glaube ich, nicht an ihm vorbei. Es muss Manuel Zehner sein. Sorry, der Typ hat im Alleingang Eisenach gerettet. 277 Tore. Und klar, wir können über Felix Klar reden. Klar, wir können auch über andere Leute geben. Aber Manuel Zehner, nein, es ist mein Mann auf Rückkommen-Mitte. Da gibt's nichts dran vorbei. Das war eine brutale Saison von ihm. Auch wenn er fast so viele Fehlwürfe wie Tore hatte, aber das ist mir sowas von egal, weil er einfach so brutal gut gewesen ist und wirklich einfach nicht aufzuhören war. Er hat einfach so ein Selbstvertrauen ausgestrahlt, so ein Selbstverständnis in dem zweiten Jahr in der Bundesliga. Wow, das macht echt Spaß, ihm zuzuschauen.
Ja, also Torschützenkönig geworden, die Mannschaft immer wieder mit Toren getrieben, Gas, 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 immer wieder gegeben, absoluter Wahnsinn. Für mich vielleicht auch noch ein Kandidat, aber ne, natürlich ein bisschen Bias, da ich Lemgo-Fan bin, aber Lukas Hutecek hat für mich diese Lemgoer Mannschaft auch krass getragen. Also der hat sich auch extrem weiterentwickelt und ist zu einem richtig, richtig gestandenen, starken Mittelmann geworden. Aber du hast schon recht, Manuel Zehner, es geht kein Weg dran vorbei.
Aber wo du gerade Hutecek ansprichst, ne, hast du mal gesehen die Passstatistik? Lukas Hutecek hat 7.732 Pässe gespielt. Auf Platz 2 Erik Balenciaga mit 6.611. Der hat 1.100 Pässe mehr gespielt als der Zweitbeste. Ja, wie verrückt ist das bitte?
Ja, gut. Ne? Gefühlt jeder Angriff des Lemgoer-Spiels geht ins Zeitspiel. Also ja, die Gegner wirklich komplett irre und müde gespielt. Daher diese Passstatistiken. Ne? Also Spiele von Lemgo diese Saison anzugucken, als Lemgo-Fan, war jetzt auch keine Feinkost, muss ich sagen. Also diese vielen Pässe machen auch nicht immer unbedingt Spaß. Das ist einfach so. Aber nichtsdestotrotz hat er dieses Spiel seinen Stempel aufgedrückt, und da die Zahl spricht natürlich total dafür. Aber ja, ich würde mir wünschen, dass der TBV natürlich irgendwie ein paar Verstärkungen zur neuen Saison bekommt und auch damit da dann Lukas Hutecek irgendwie wieder ein bisschen mehr sich auch in den Vordergrund spielen kann.
Ja. Rückkommen rechts. Kommen wir an Gitzel vorbei, Robin? Vermutlich nicht, oder?
Wir kommen nicht an Welthandballer vorbei. Ja, auch wenn Oma Ingi Magnusson wieder da ist, auf absolutem Weltklasse-Niveau. Unglaublich. Ja. Also, der hatte private Probleme und, aber dann so zurückzukommen, so klar wieder Handball zu spielen und so beeindruckend jedem Spiel und einer Mannschaft, die gespickt ist mit Weltstars, nämlich dem SC Magdeburg, doch wieder so seinen Stempel aufzudrücken, komplett irre. Aber nichtsdestotrotz ist Matthias Gitzel noch diesen 1-2% besser, in meinen Augen.
Ja, bin ich bei dir. Und ich finde halt auch, er war halt auch noch konstanter über die Saison. Also, wenn ich mich jetzt zum Beispiel ans Pokalfinal vorerinnere, da war schon noch Magnusson auch so ein bisschen abgetaucht, auch in den Wochen danach so nicht mehr ganz präsent. Aber jetzt ist er noch richtig aufgedreht. Wir erinnern uns in der letzten Ausgabe über sein 60-Tore-Spiel gesprochen, wo er einfach komplett einfach aus allen Lagen geknallt hat. Und ich denke, dass er auch jetzt beim Champions League Final Four in Köln eine ganz, ganz wichtige Rolle einnehmen wird. Aber ja, also an Gitzel kommen wir einfach nicht vorbei. Der Typ ist einfach überragend. Muss man einfach sagen, bester Mann. Wen nehmen wir dann auf rechts außen, Robin? Wollen wir zum Abschluss der Ehre den Hut vor Hans Lindberg ziehen, der auch, ich glaube, noch 5 Jahre spielen könnte und immer noch 200 Tore werfen würde, vermutlich.
Ja, also Hans Lindberg ist schon da, weil, sag mir, wen wir da sonst hinstellen sollen. Es hat für mich kein Rechtsaußen diese Saison wirklich krass überzeugt, sodass eine Aufstellung von Hans Lindberg, also der Hans Lindberg diese Position recht, also streitig machen würde, was Toranzahl und Co. angeht.
Also der am ehesten mit der Toranzahl rankommt, ist der Domen Novak, der so ein bisschen der Alleinunterhalter bei den Wetzlarern war. Aber war er so brutal überragend? Ich weiß es nicht.
Nein.
Also,
ja. Also in Hans meinen Lindberg. Augen, in meinen Augen nicht, und deswegen hat es ein 43-jähriger Mann verdient, der Bundesliga zu sein nach dieser Saison. Und ja, coole Story natürlich, ne? Irgendwie sein 500. Spiel ist dann sein letztes Spiel. Er hat fast haargenau so viele Spiele. Ich glaube, er hat 6 Spiele mehr für die Füchse gemacht, wie er für Hamburg gemacht hat. Also 2 Stationen nur gefühlt in der Karriere in der HWL. Das letzte Tor in dem Spiel dann noch geworfen in seiner letzten Bundesliga, in seinen letzten 10 Bundesliga-Sekunden. Also, das ist ja wie gemalt gewesen, diese Situation da. Also, man wird ihn vermissen, definitiv.
Ja, ist so. Man wird ihn definitiv vermissen. Das ist einfach ein toller Handballer. Klar, es wurde mal spekuliert, ob er eventuell noch mal ein Jahr ranhängt, aber vielleicht holen sie sich ja jemand anders bei den Füchsen. Es gibt ja so einen gewissen Tobias Reichmann, der noch auf einen Vertrag wartet. Er hat auch gar gedacht, er hat eine Option noch. Ja, mal gucken, vielleicht sind es ja die Berliner, die sich mit ihm beschäftigen. Und ja, lass uns dann auf, du hast angesprochen, Mittelblock machen, Robin. Wer ist denn dein Mittelblock der Saison?
Mein Mittelblock der Saison ist der Deutsche. Der deutsche Mittelblock, der Mittelblock der deutschen Handballnationalmannschaft, Johannes Goller und Julian Köster. Johannes Goller hat Spiele gehabt, die waren so irre gut im Mittelblock, mit Lukas Jörgensen oder Blaž Blagotinschek an seiner Seite. Das hat mich vom Hocker gehauen. Er hat einen europäischen Titel gewonnen. Er hat mit Flensburg eine solide, gute Saison gespielt in der Bundesliga. Und hat sich meiner Meinung nach diese Nominierung verdient. Und Julian Köster, wie gesagt, ein absoluter Leader für Gummersbach gewesen, da die Abwehr zusammengehalten. Und das Prunkstück der deutschen Nationalmannschaft ist für mich dieser Mittelblock und auch der beste Mittelblock in der Liga overall.
Ja, da würde ich dir, glaube ich, auch gar nicht groß widersprechen wollen. Ich würde aber auch auf jeden Fall sagen, dass mir der Magdeburger Innenblock sehr, sehr gut auch gefallen hat. Gerade mit Magnus Saugstrup zusammen. Der ist wirklich, also Saugstrup im Innenblock.
Ja, also der ist schon gerade ein, wir haben den
gerade. Ja, mir auch nämlich.
Ne? Und du hast ihn gerade genannt. Das ist die einzige Position, sage ich mal, in dieser HBL Top 7, wo ich komplett 100% d'accord mitgehe. Ja. Und mich einverstanden fühle, nämlich Magnus Saugstrup als besten Kreisläufer. Eine komplett geisteskranke Quote. 89% hat der Mann über die ganze Saison geworfen. Das musst du mir mal bitte erklären, wie das geht. Also das ist ja komplett irre.
Ich meine, Quote 89% von außen, okay, wäre ja überragend, aber das ist wirklich, also was der wirklich an Toren macht und auch wirklich nutzt, das ist schon verrückt, wirklich. Das muss man einfach sagen. Mir ist übrigens auch aufgefallen, ich habe es gerade mal jetzt die Statistik mal nach nach Wurfquote sortiert, von den Top 3 Leuten, die auch länger, also ne, mehr Spiele gehabt haben als irgendwie nur so 1, 2, 3 oder auch die Torhüter, sind die ersten 3 alles Kreisläufer. Saugstrup vor Aaron Selsing und Lukas Jörgensen, die auch absurde Quoten von 86% haben, was ja auch brutal ist, aber Saugstrup, wie gesagt, also wow, der Typ ist wirklich eine Maschine und der ist ja auch noch von der Verletzung zurückgekommen, das auch nicht vergessen, ne? Also hat auch nicht so ganz einfach gehabt und das, wow, also wirklich, Chapeau, Magnus Saugstrup, bin ich absolut bei dir, also da fällt mir auch keiner ein, wo ich sagen würde, der muss definitiv davor, denn Goller könnte man drüber reden, aber ich fand ihn nicht so prägnant, muss ich ganz ehrlich zugeben, in dieser Jahr bei der SG Flensburg-Handewitt und ansonsten, ja, so die großen Namen fallen mir da nicht auf der Position ein, ja.
Definitiv, also er ist es.
Ja, definitiv. Ja, ihr könnt uns auch gerne eure Mitteilung und eure Meinung mitteilen. Wer war eure Top 7 der Saison? Wir freuen euch auf euer Feedback. Schreibt uns gerne Facebook, Twitter, Instagram, mit dem einen oder anderen findet ihr uns dort jeweils. Und wir machen jetzt noch eine letzte Pause und kommen dann gleich nochmal auf die Frauen zu sprechen. Wir müssen natürlich über das reden, was, ja, die deutsche Frauenmannschaft, die SG BB in Bietigheim in Budapest beim Champions League Final vorgezeigt hat, aber das ist gleich mehr hier bei Anruf am Handball Talk auf meinsportpodcast.de.
Tatort Sport.
Ein Schachpräsident, der behauptet, von Aliens entführt worden zu sein. Na, wenn das kein Fall für Tatort Sport ist, dann weiß ich auch nicht. Was also steckt wirklich hinter dieser unheimlichen Begegnung der dritten Art von Kirsan Iljumtschinov? Die dunkle Wahrheit, die enthüllen wir in der neuen Ausgabe von Tatort Sport.
Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
Ja, dann sind wir zurück bei unserem Handball-Talk zum allerletzten Mal und wollen natürlich noch über das zu sprechen kommen, was dort ja in Budapest abgegangen ist bei den Frauen. Wir hatten ja vorher gesprochen, Bietigheim, große Außenseiter. Ja, und was soll man sagen, Robin? Sie haben es ins Finale geschafft mit einer wirklich starken zweiten Halbzeit gegen Metz. 36-29 gewinnen sie am Ende und vor allen Dingen Moreschi im Tor. Also es war wirklich wieder überragend gut von ihr, wie sie das Tor zugemauert hat. Und das war ein ganz, ganz wichtiger Grundlage dafür, dass man gewinnen konnte, ebenso wie Zina Smith.
Ja, Sensationssieg. Also absoluter ja. Sensationssieg, weil ich weiß nicht, ob es in dem Final Four schon mal einen größeren Underdog gegeben hat. Oder also alle schieben dem THW Kiel jetzt im Final Four der Männer eine Underdog-Rolle zu. Ja, die haben den Titel aber da schon irgendwie 3-4 Mal gewonnen, ja. Aber die Bietigheimerinnen haben sich wirklich komplett sensationell überhaupt für dieses Final Four qualifiziert. Und niemand, aber wirklich niemand überhaupt damit gerechnet, dass sie das packen. Und dieser Finaleinzug ist einfach so sensationell. Und ich habe leider das Spiel gegen Metz nicht gesehen, sondern nur das Finale. Hab aber im Ticker nachgeschaut und dachte so, das darf doch nicht wahr sein. Wie großartig ist das bitte? Und ja, absolut irre. Und ich freue mich riesig für die Mädels, dass sie diesen Finaleinzug gepackt haben. Und im Finale hat es dann ja leider nicht gereicht. Jörg hat das sehr, sehr abgezockt gespielt. Und Stine Öfte da eine sensationelle Karriere gekrönt. Ne? Sie ist ja dann irgendwie mit dem Champions League-Titel und dem MVP des Final Four, diesem MVP-Titel fürs Final Four abgetreten. Aber ich ziehe meinen Hut vor den Bietigheimerinnen und das war krasse Werbung für Damenhandball in Deutschland. Und mega, dass sie da eingezogen sind.
Ja, absolut. Also definitiv ganz, ganz viel Chapeau. Das muss man einfach sagen. Das haben die wirklich richtig, richtig gut gemacht, die Damen. Wie gesagt, dieses Spiel gegen Metz, es war gerade die zweite Halbzeit, das war so eine Augenweide dazu zu schauen. Und das ist so, so gut gemacht. Und ich finde auch wirklich, ich kann es nicht oft genug sagen. Ich finde, Zina Smith hat offensiv nochmal so einen Schritt nach vorne gemacht in diesem Jahr. Wirklich. Chapeau, Respekt vor dieser starken Leistung. Klar, am Ende hat sie nicht gereicht, weil dann auch nicht alles gepasst hat. Die Torhüterleistung war nicht ganz so stark wie im Halbfinale. Auf der anderen Seite hat halt Silje Solberg, Osterhasel einfach alles gehalten, 42% Quote, also hat wirklich von einer anderen Welt gespielt, muss man einfach so sagen. Das ist dann natürlich schade hinten raus, dass es nicht reicht, aber ich denke, man kann wirklich einfach sehr stolz auf das sein, was man erreicht hat, denn wie gesagt, man hat nicht damit gerechnet, dass man da irgendwie reinkommt. Klar, man wollte irgendwie das schon das schaffen, in die nächste Gruppenrunde einzuziehen, weil das war im letzten Jahr schon so ein bisschen traurig, nachdem man ja sehr gut gestartet ist, hat man ja in der Rückrunde komplett eingebrochen in der Gruppenphase. Deswegen war man, glaube ich, ganz glücklich, dass man die Playoffs geschafft hatte. Aber dass sie jetzt wirklich da bis ins Finale kommen, das ist wirklich ein Riesenerfolg für die Mannschaft, die da wirklich alles für gegeben hat, muss man einfach so sagen, hart dafür gefightet hat. Und ich glaube, da das ist das, was am Ende zählt, dass man hier Silber geholt hat, dass man am Ende dagegen die vielleicht beste Frauenmannschaft aktuell in der Welt verliert. Ja, mein Gott, passiert halt. Kann halt mal passieren, aber ich denke, wenn du einen vor der Saison gefahren hättest und das Bietigheim hier gegen Gjör im Finale verliert, hätten alle dich für bekloppt erklärt wahrscheinlich. Und das zeigt einfach dafür, dass diese Mannschaft gewachsen ist, dass sie enorm dafür gefeitet hat, unbedingt diesen Erfolg zu bekommen. Und das hat man einfach wirklich dieser Mannschaft so sehr angemerkt. Und ich gönne das jeder Spielerin von Herzen. Da gibt es jetzt auch so ein bisschen noch einen Unbruch im Kader, aber ich denke, mit so einem Erfolg kann man ja auch eine Saison perfekt eigentlich abschließen.
Ja, mega, definitiv. Und dann geht's zur neuen Saison mit neuem Namen los, ne? WSHB Ludwigsburg,
genau.
Ah, Burg, ja.
Ja, Ludwigs genau, das ist ja der Umzug, genau. Naja, genau, der kommt jetzt mit dazu, was natürlich dann auch nochmal ja, ein Umwandel ist. Es gibt einen neuen Geschäftsführer, Bastian Dörr wird dann nicht mehr dort sitzen. Also da gibt es schon noch ein paar Veränderungen. Ne, und ich glaube auch gerade auch für Jakob Westergaard ist, glaube ich, dieser Erfolg enorm wichtig. Ne, auch da gab es ja nach dieser Niederlage im Pokal schon noch Kritik an ihm, wo es ja auch die Saison nicht über das Ganze so gut gelaufen ist, nicht ganz so überragend wie im Vorjahr. Aber ich denke jetzt mit diesem Erfolg und auch gerade der Hintergrund, dass er auch mit der Nationalmannschaft ja auch nicht so überzeugen konnte, glaube ich, hat er da schon noch ein bisschen Genugtuung, glaube ich, mit dabei, Robin.
Ja, total. Ich bin gespannt, wie es weitergeht und vielleicht kann angeknüpft werden an diese sensationelle Leistung.
ja, wäre auf jeden Fall eine tolle Geschichte, auf jeden Fall. Wenn wir natürlich noch drauf anschauen, ja, für Alina Graziels, die ja bis dato schon eigentlich wie eine tolle Saison hatte, 2 Titel geholt, Meisterschaft und Pokal mit Metz, ist es dann wirklich dann überhaupt nicht mehr funktioniert, auch im Spiel um Platz 3. Klar verloren mit 33-37 gegen Esbjerg. Sie hatte ein tolles Spiel, aber mit 10 Toren eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt. Also wirklich in beiden Spielen enorm starke Quote. Wenn du schaust, 16 von 14 Toren getroffen. Robin, das ist schon Weltklasse.
Ja, so eine Alina Graziels brauchen wir kurz vor den Olympischen Spielen.
Nehme ich genau. Gerade. Bin ich absolut bei dir.
Handball ist ein Mannschaftssport, aber jetzt sollte sie sich ausnahmsweise mal nicht die Mannschaftsleistung konservieren und mitnehmen zu den Olympischen Spielen, sondern ihre individuelle Leistung.
Auf jeden Fall. Also dann sie mit Xenia Smith im Angriff, natürlich Emily Birk, den wir auch nicht vergessen. Also das wäre schon wow. Also die scheinen halt wirklich gerade wirklich in absoluter Topform zu sein, auch im Höhenflug. Und das kann natürlich auch beflügeln, ne? Dürfen wir auch nicht vergessen. Auch eine Berend, die hier mit dabei gewesen ist, eine Antje Döll, die auch noch Chancen haben, bei Olympia mit dabei zu sein. Das ist ja schon noch etwas, was dich beflügeln kann, wo du dann auch natürlich nochmal so ein Elan mitbringen kannst für die Olympischen Spiele, dass es nochmal einen Push geben kann, denn man merkt das auch schon, ich glaube, gerade auch dieses Thema, wir haben es auch bei uns gemerkt, auch bei Handball World, dass das schon enorm interessiert hat und das ist auch gut, weil das kann ja wirklich auch dann wirklich für einen Push auch einfach für die Sportler sorgen, wenn du so erfolgreich bist, wenn du internationale Erfahrungen und Titel einfährst, auch wenn es jetzt nicht gereicht hat, aber Platz 2, mein Gott, das ist ein Riesenerfolg, das ist quasi wie der Sieg.
Absolut, ja, definitiv. Ja.
Genau, wollen wir dann natürlich dann mal drauf schauen, wie sich die schlagen werden, dass sie mit Sicherheit auch dann die nächsten Themen, wie wir uns beschäftigen werden, da wird es auch mit Sicherheit dann nochmal genau drauf geschaut, wenn Kader feststehen und so weiter und so fort, wenn es da wirklich dann noch ein bisschen dann noch näher rangeht, werden wir es mit Sicherheit für euch im Auge behalten. Wollen natürlich auch darauf hinweisen, uns gibt es nächste Woche auf jeden Fall nochmal, denn sowohl Robin als auch der liebe Kollege Niklas Trittin sind beide in Köln vor Ort. Robin, wie groß ist schon die Vorfreude bei dir und was erwartest du von diesem Wochenende?
Ja, ich habe nur Bock, muss ich sagen. Im Laufe der Woche sind so ein bisschen die Erinnerungen, als ich drüber gesprochen habe mit ein, zwei Leuten, dass ich am Wochenende da bin, sind die Erinnerungen an die Europameisterschaft Anfang des Jahres zurückgekommen und wie großartig das in Köln halt wieder war. Und dementsprechend freue ich mich halt jetzt wieder auf so 2 Handballfesttage in der Lanxess-Arena, die einfach ja der Handballtempel irgendwie schlechthin ist. 2 deutsche Mannschaften noch dabei zu haben, das ist natürlich einfach, ja, das, also besser kannst du es ja nicht haben. So, dann Aalborg ist um die Ecke gefühlt so, also es ist nicht weit aus Dänemark. Da werden sicherlich viele Fans runterkommen. Und Barcelona ist einfach Handball, ja, in Rheinkultur, ne? Also vom Allerfeinsten so. Ich freue mich auf großartigen Handball, ihn zu sehen. Und werde dann natürlich auch ein bisschen patriotisch, sage ich mal, reingehen und dem THW und dem SC Magdeburg natürlich die Daumen halten und hoffe da auf einen positiven Ausgang und tippe auch ganz ehrlich, SC Magdeburg wird den Titel verteidigen und ein sensationelles Triple feiern dieses Jahr.
Quadruppel sogar, bitteschön. Clubweltmeisterschaft nicht vergessen. Ja, ich weiß, aber auch der Titel ist ja, ne, ich finde es auch eher ein bisschen, naja, aber das ist auf jeden Fall überragend, wenn sie zumindest diese 3 Großen halt gewinnen würden, definitiv. Aber was meinst du, wie stehen die Chancen für deutsch-deutsches Finale? Sind wir unter 50%? Vermutlich schon, ne?
Ja, es wird schwierig. Sehr schwierig. Aber Kiel eine Mannschaft, der ich ja absolut zutraue, immer in solchen Spielen komplett über zu performen. Und sie haben definitiv das Potenzial dafür. Und ein deutsch-deutsches Finale 50-50, sage ich.
Ja, schauen wir mal. Ich bin gespannt drauf. Ich werde auf jeden Fall auch ein bisschen mit reinschauen, auch wenn ich es vielleicht nicht ganz die ganze Zeit verfolgen kann, auch aufgrund meines Geburtstagsfeierreihe meines 30. Geburtstags bin ich deswegen auch nicht dieses Jahr in Köln. Das ist ein bisschen schade, aber trotzdem, ich glaube, ich werde mit mindestens einem halben Auge drauf schauen, wie sich die beiden deutschen Mannschaften schlagen werden und dann fürs Finale werde ich damit hier dann auch mit beiden Augen dann auf jeden Fall da drauf schauen. Ja, damit sind wir am Ende unserer heutigen Ausgabe angekommen. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Dürft uns gerne Rezensionen schreiben. Bei Spotify und iTunes habt ihr die Möglichkeiten, uns 5 Sterne zu geben. Gerne auch konstruktive Kritik. Was können wir besser machen? Woran können wir arbeiten? Gerne auch schon mal Themenvorschläge schicken, denn vielleicht können wir auch in der Sommerpause jetzt auch natürlich bis Olympia, dürfen wir nicht vergessen, ist ja nicht mehr so weit weg. Es sind auch noch 1,5 Monate. Wir müssen nur mal berichten. Also von daher meldet euch gerne mit Ideenvorschlägen und dann schauen wir mal, ja, was noch so dieses Wochenende bringen wird, was die Woche bringen wird. Da gibt es uns ja noch genug Themen zu besprechen nächste Woche. Und bis dahin gerne uns folgen, auch auf Social Media, Facebook, Twitter, Instagram mit dem Handle Andor findet ihr uns dort jeweils. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder hier bei Andor im Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Anwurf, der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.